Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch, dass so viele aus dem Internet zuschauen. Auch ihr seid herzlich willkommen. Und ich habe gerade noch so gedacht, das muss einfach fantastisch sein. Wenn ich daran denke, wenn wir alle mal vor Jesus stehen, vor seinem Thron, ja, und aus allen Nationen und aus allen Sprachen werden dort Menschen sein und ihn anbeten. Das wird fantastisch werden. Ich erinnere mich an Samuel Peterschmidt, der dann immer schmunzelt und sagt, ihr werdet euch alle umgucken, ja, weil wir im Himmel Französisch singen. Aber also ich glaube das noch nicht, da steht er wahrscheinlich ziemlich alleine mit. Aber es wird einfach großartig werden. Es wird großartig werden, weil sich Gottes Wort erfüllt. Es erfüllt sich so, wie er es verheißen hat. Ja, wenn wir jetzt mal die erste Folie, dann... Dann sehen wir nämlich auch, worum es geht. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Das Thema ist ja Running with the Giants, von den Glaubenshelden lernen. Und also ich muss so für mich ganz ehrlich sagen, als Michael mich ansprach, habe ich so gesagt, ja klar, Glauben, ne, super, aber Glaubenshelden, naja, also ich tue mich da so ein bisschen schwer mit. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ja, wenn ihr von Helden hört. Also ich habe da, wie gesagt, so eine etwas gespaltene Meinung zu, denn ich kenne so Helden aus meiner Kindheit. Ja, jetzt gucken wir mal, warten wir doch nochmal eben einen kleinen Moment, da kommt gerade die Hilfe. Dann könnt ihr nämlich auch im Hintergrund noch die optische Untermalung dazu sehen. Ne, man sagt ja immer so, es ist gut, wenn man Dinge hört, ne, die behält man aber nicht sehr viel davon. Wenn man Dinge hört und sieht, geht es deutlich besser. Und deswegen sind so Folien einfach ganz hilfreich. Ja, Running with the Giants, von den Glaubenshelden lernen. Ich möchte heute einfach über Abraham sprechen oder Abraham, wie er dann später hieß. So, und jetzt kommen wir nämlich zu den Helden. Vielleicht kennt ihr die ja. Und das waren so ein Stückchen so zu meiner Jugend so die Helden überhaupt, ne? Superman und Batman. Vielleicht waren das ja auch eure Helden in der Kindheit. Bei den Jüngeren werden es vielleicht auch die sein, die Marvel-Heroes, ja, die da alle so sind, weiß ich nicht, Captain America, Spider-Man und wie die alle heißen. Helden, Marvel-Helden. Und diese Helden, das war einfach so, die konnten fast alles. Ja, diese Helden, die waren einfach stark, die waren schlau, oft waren die richtig gut aussehen, wenn man die dann so in den Zeichnungen sah. Und fast alles, was die angepackt haben, das gelang irgendwie. Ja, alles war irgendwie gut und sie kämpften für das Gute und besiegten immer das Böse. Aber das war eigentlich der Grund, weswegen ich die nicht mochte. Weil ich war oft so das Gegenteil davon. Ja, und dann hasste ich die einfach. Nee, Helden brauchte ich nicht. Ja? Ich kam mir immer so mickrig vor, wenn ich die anguckte. Und die, boah, Helden, boah, wofür? Und dann habe ich so in meinem Gemeindeleben erlebt, dass es da noch mehr Helden gibt. Zumindest solche, die sich, naja, dafür gesehen haben. Oder Leute, die so aussahen, als wären sie Helden. Da gab es Pastoren und Älteste, die zum Beispiel Rentner waren. Ja? Und dann erzählten die dir und sagten, boah, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Und dann mache ich mit meiner Frau zusammen eine Stunde stille Zeit. Und dann saß ich da und habe gedacht, na toll, du nicht. Ja, du kriegst das nicht gebacken, du bist doch noch jung im Vergleich zu denen und du kriegst das nicht geregelt. Ich habe das nicht hingekriegt. Oder eben Prediger, die voll Inbrust vorne auf der Kanzel stehen und sagen, dieses Jahr habe ich schon 2-mal die Bibel ganz durchgelesen, von vorne bis hinten. Das musst du auch unbedingt machen. Und jeder, der das hört, sollte das auch tun. Und ich saß da und denke, naja, ich habe es dieses Jahr noch nicht geschafft. Habe ich es überhaupt schon mal geschafft? So ganz von vorne bis hinten, jedes Wort. Die Folge war, dass ich mir wieder so klein vorkam. Ich habe gedacht, boah, ja, die stehen da, die glänzen, ja, so tolle Helden und du? Nee, also Helden brauchte ich wirklich nicht. Ja, das half mir nicht irgendwie. Ja, und dann gucke ich in die Bibel rein und dann Hebräer 11, Glaubenshelden. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Oh, noch so eine Liste mit Helden, ja. Und nach allen soll man sich vielleicht ausstrecken, Vorbild sein und sehen, wow. Aber wenn man den Text dann liest, mal wirklich so intensiv liest, dann ist mir aufgefallen, dass man eigentlich spätestens beim Vers 31 stehen bleiben sollte. Weil da steht, durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um. Habe ich mir so gedacht. Glaubenshelden. Helden. Und jetzt steht da eine Hure. Also irgendwas muss doch da anders sein. Entweder ist die Rahab keine Heldin der Bibel und das ist ein Übersetzungsfehler, ja, oder irgendjemand hat das da reingemogelt. Oder aber, also nach meinem Verständnis, ist der Held ja vollkommen fehlerfrei, vorbildlich in allem, ne? Aber wenn da steht die Hure, dann ist vielleicht ja auch mein Bild von den Helden ganz falsch. Vielleicht schätze ich das ja auch nur einfach ganz falsch ein. Vielleicht glaube ich ja auch nur, dass Helden fehlerfrei und grandios sein müssen. Vielleicht sieht die Bibel und sieht Gott das ja ganz anders. Und dann habe ich einfach mal wirklich auch angefangen zu suchen, was es denn mit diesen sogenannten Glaubenshelden überhaupt auf sich hat. Und glaubt mir, ich habe echt Erstaunliches entdeckt. Aber da erzähle ich euch nachher von. Ich habe mal einen dieser Glaubenshelden rausgepickt. Das ist der Abraham. Besser bekannt ist er eigentlich unter dem Namen, den Gott ihm im Laufe der Geschichte später gegeben hat, der Abraham. Gott hat manchmal so Anwandlungen, dass er Menschen neue Namen gibt, ja, weil eben mit dem neuen Namen eine neue Bedeutung in ihr Leben hineinkam. Und so Namen haben ja vor Gott wirklich ganz viel Bedeutung. Und ich habe das also selber letztens erlebt. Es war einfach mal wieder so ein Moment, wo ich auch ein Stückchen mit meiner Krankheit gehadert habe. Ja? Und ich war abends spazieren und betete und sprach mit Gott und war im Zwiegespräch. Und da sagt Gott zu mir, weißt du eigentlich, wie du heißt? Sag ich, ja klar, ich heiße Stefan. Und Gott sagt, Stefan heißt der Begrenzte, der mit dem Siegeskranz, der Überwinder. Und das hat mir so viel Mut gemacht. Ja? Gott gibt dir einen Namen und er möchte was mit dem Namen sagen. Er hat eine Aussage, er spricht zu dir. Und wir lesen dann von diesem Abraham, 1. Mose 12, 1-4. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun, deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Schon jemand hier die 75 erreicht? Ne, das ist also, ja, aber da war er wieder. Ne? Liest man diese Geschichte und da ist er wieder dieser Superhelden-Effekt. Wow. Ja? Und ich kann da nur sagen, dann stehe ich echt mit aufgerissenen Augen da und denke, Mensch, der Mann ist 75. Ja? Und Abraham wohnte in Ur. Ur war damals die Metropole. Ur war eine Stadt, die war Kult. Da wollte man wohnen, wenn man es sich leisten konnte. Ja? Dort wohnten Wohlstand und Ansehen. In Ur tobte das Leben. Abraham ging es saugut in Ur. Und dann sagt Gott einfach zu ihm, geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott sagt ihm noch nicht mal, wo es hingeht. Ja, nicht mal das, nicht, pass mal auf, ich habe da was für dich, da kannst du dich schon mal drauf freuen, das wird ganz toll. Nein, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham macht sich auf den Weg, Gott behält sich das einfach vor, wo es hingeht und Abraham soll gehen. Abraham soll gehen. Und dann stelle ich mir wieder vor, wenn ich mir das angucke, wie würde es mir gehen, wenn Gott mir sowas sagt. Wenn Gott mir sagt, pass mal auf, alles, was du jetzt da gerade hast, wo du wohnst, wo du lebst, deine Arbeitsstelle, dein Haus, deine Verwandtschaft, pack deinen Koffer und geh. Und ich zeige dir dann, wo es hingeht. Wie hätte ich reagiert? Ja, und dann stelle ich mir vor, Abraham war 75. Ja? Es gibt so ein schönes deutsches Sprichwort, da heißt es, einen alten Baum pflanzt man nicht um.
Geh.
Und dann steht da so eine ganz lapidare Aussage, einfach so dahin geworfen: Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Richtige Folie. Ja, sieht doch gut aus, ne? Ja, das ist was, wo ich noch darauf warte, dass Gott meine Augen anrührt, dass ich wieder richtig sehen kann. Und dann war da noch dieses Problem mit seinem Neffen Lot. Der Lot war immer so in Abrahams Gefolge und beide hatten mittlerweile sehr große Herden. Ja, die waren beide richtig wohlhabend. Und dummerweise war das so, das Land war ja knapp bemessen. Damals war es eben nicht so, wie wir das heute kennen, hier an jeder Ecke ein Zaun, ja, meine Wiese, deine Wiese, sondern man ging einfach hin, die Nomaden gingen hin, siedelten sich irgendwo an mit ihren Zelten und mit ihren Herden. Und das taten eben Lot und Abraham auch. Und die Hirten, die haben sich dann ständig gestritten. Warum? Weil jeder natürlich das bessere Land für seine Herde haben wollte. Man vermischte die Herden ja nicht. Und dann lesen wir in 1. Mose 13, 9 bis 11, da sagt der Abraham: Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Also spricht er zu dem Lot. Willst du nach links? Dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts? Dann gehe ich nach links. Und dann ist der Lot, der war ja nicht dumm. Ja, Lot guckt sich das dann so das Land an und da heißt es dann hier, da erhob Lot seine Augen und dann sah er so die ganze Ebene des Jordan. Eine sehr fruchtbare Gegend. Und dass sie bewässert war. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot sagt natürlich, klar, ich nehme das Stück, ja. Warum soll ich da vorne den trockenen Zipfel nehmen? Ja, nehme ich doch lieber das Grüne für mein Land. Und er wählte die ganze Ebene des Jordan. Und wenn ich mir dann den Abraham wieder so anschaue, dann denke ich, Mensch, er bietet dem Lot die Wahl an. Abraham war der Ältere, Abraham war der Onkel. Ja? Abraham war der Angesehenere, auch im jüdischen Denken. Und dann verzichtet er einfach auf diesen Vorteil und sagt dem Lot, pass mal auf, such du dir das aus. Und Abraham gibt sich mit dem vermeintlich schlechteren Land zufrieden. Und das ist einfach vorbildlich, so ein Verhalten, oder? Sagen wir doch alle, das ist wow. Ja? Und was ist mit mir? Ja, kann ich zurückstecken zugunsten anderer? Könnt ihr zurückstecken, einfach so zugunsten anderer auf euren Vorteil verzichten? Ja, wenn ich doch von vornherein schon weiß, dass ich garantiert das Schlechtere kriege, also das vermeintlich Schlechtere, biete ich dem anderen das an? Gehe ich nicht eher auf die Barrikaden und kämpfe darum, dass ich das kriege, was, wo ich denke, was es mir zusteht, was mir besser gefällt? Warum konnte Abraham so sein? Jetzt machen wir mal einen Sprung in Abrahams Leben und da heißt es, geht es dann weiter, also mittlerweile war Abraham auch älter geworden, Gott hat ihm in hohem Alter mit 99 den verheißenen Sohn geschenkt, mit seiner unfruchtbaren Frau, ja, das muss man ja dabei sehen, bekommt er den Sohn Isaak. Und Gott hat einen neuen Bund geschlossen mit Abraham und in dem Rahmen dieses Bundes hat Abraham dann auch seinen neuen Namen bekommen. Also Abraham heißt ehrwürdiger Vater. Und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben, Abraham, das heißt Vater vieler Völker. Und auch seine Frau Sarai hat einen neuen Namen bekommen, nämlich Sarah, das heißt die Fürstin. Also Gott hat ihnen, auch den beiden auch mit ihren Namen, etwas ganz Besonderes gegeben, eine ganz besondere Stellung, eine besondere Aussage, nämlich die Aussage dessen, was er ihnen verheißen hat. Und Gott hat eben nicht nur ihren Namen verändert, sondern er hat wirklich ihr ganzes Leben verändert. Da alles auf den Kopf gestellt. Und diese Freude, die dann im Abraham war, im Abraham, der dann war, ja, Mensch, endlich hat er seinen Sohn, ja, vorher das Ding war ja nun furchtbar in die Hose gegangen, jetzt hat er seinen Sohn, den Sohn der Verheißung. Und jetzt spricht Gott in diese tolle Situation rein, diese glückliche Familie, ja, endlich Vater, endlich ein Nachkommen, sagt Gott in 1. Mose 22, 2. Richtig? Ja, gut, ja. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Ja, da war er wieder der Superhelden-Effekt. Ne? Wenn Gott das von mir erwartet hätte. Ich kann da echt nur klein werden, denke, Mensch, das könnte ich nicht tun. Ja? Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, ob ihr das könntet. Ich habe an einer Stelle gelesen, das fand ich sehr bewegend, da sagte einer, Gott hat hier dem Abraham ein Stück von seinem eigenen Herz offenbart, von seinem Vaterherz. Ja? Abraham sollte den Isaak opfern für Schuld, die Isaak nicht begangen hat. Und so hat Gott, ja, tausende Jahre später seinen Sohn geopfert für eine Schuld, die er nicht begangen hat. Das war so ein Stückchen von dieser Offenbarung, die Gott für den Abraham hatte. Und es ist was Großartiges, wenn man sieht, was Abraham wirklich tut. Er geht dahin. Er geht dahin und tut das. Und wie gesagt, also wenn ich dann auf diese Helden gucke, dann denke ich nur, boah, Stefan, du bist so eine Pfeife, ja? Wie stehst du da? Bei all dem, was Abraham tut, muss ich bis jetzt sagen, naja, so ist nicht so mein Leben. Und dann lesen wir weiter. Bei all dem Faszinierenden in Abrahams Leben, ja, das ist, was so stark ist, bei all dem Gehorsam, den uns die Bibel zeigt, sehen wir aber noch etwas anderes. Und dafür bin ich so dankbar. Ich bin so dankbar dafür, ja, dass Gott mir auch einen anderen Abraham zeigt. Nämlich in 1. Mose 12, 11 bis 13. Und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten hinzukommen, sagt er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Doch dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Ganz selbstlos, was Abraham da vorschlägt. Und es hat auch tatsächlich funktioniert. Ja, der Pharao hat dann die Sarai zur Frau genommen, um dann jede Menge dumme Dinge sich einzuhandeln, bis dass er das erkannt hat, was wirklich los ist und dem Abraham dann den Vorwurf macht. Also eine ganz spannende Geschichte, müsst ihr mal lesen. Aber was mich eben beruhigt an der Stelle ist, dass dieser Abraham auch eben so anders sein konnte. Dass er eben nicht der Fehlerlose war, nicht der Makellose, ja, nicht der Superheld, dem alles gelingt und der alles kann und alles tut. Und dann, wenn ihr ehrlich seid und ich auch ehrlich, dann macht mir das den Abraham irgendwie so ein bisschen sympathisch. Michael lacht. Ja, aber es ist doch tatsächlich so. Sind es nicht irgendwo oft auch unsere Schwächen, die uns sympathisch und liebenswert auch machen? Ja, dieses eben nicht perfekt zu sein. Und das war auch nicht der einzige Ausrutscher von Abraham. Ja. Wenn wir eben sehen, Gott hatte dem Abraham ja den eigenen Sohn verheißen. Ne? Und dann hat sich der Abraham trotzdem von seiner Frau breitschlagen lassen, nach israelischem Recht mit seiner Magd zu schlafen, damit er einen Nachfahren bekommt. Ja, da war gar nicht so dieses große Vertrauen, dieses, ja, jetzt ist er mir noch sympathischer. Ja, einfach weil ich auf einmal feststelle, nee, irgendwie war der Abraham doch genauso ein Mensch wie ich auch. Und mit den gleichen Schwächen und den gleichen Stärken und mit den gleichen Problemen in seinem Leben mit Gott. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Abraham war auf der einen Seite so vorbildlich, ja, in seinem Handeln, wirklich wie er mit Gott gerungen hat um Sodom, wie er dem Lot das Land überlassen hat, wie er, ja, wie er weggegangen ist, alles. Und andererseits aber so fehlerhaft, doch auch fehlerhaft war, genauso wie ich und vielleicht auch du. Ja, ich meine, du wahrscheinlich nicht, ich schon. Aber dann frage ich mich einfach, wieso ist Abraham eigentlich ein Glaubensheld? Ja, warum schreibt Gott da in diese lange Liste den Abraham rein? Eigentlich die gleiche Frage wie bei der Hure, ja? Wieso steht die da drin? Warum ist Abraham ein Vorbild? Und dann muss ich einfach sagen, also wenn Gott doch in seinem Wort sagt, der Abraham ist ein Vorbild für dich im Glauben, ja, ist er das dann oder ist er das nicht? Gottes Wort wahr? Ja? Amen? Also ist Abraham ein Vorbild. Ja. Aber wo ist das Geheimnis? Ja, so offensichtlich ist es ja nun nicht, denn wir haben ja nun ganz andere Vorstellungen von den Superhelden. Und ich habe immer gedacht, bei Abraham, das ist der Gehorsam. Ja, Abraham war für mich immer Gehorsam. Gott sagt, geh und Abraham geht. Gott sagt, bleib stehen, und Abraham bleibt stehen, und Gott sagt, geh in das verheißene Land, und Abraham kommt da an, und er sagt Gott, so siehst du, das ist das Land, jetzt ziehen im Land umher, und Abraham tut das. Ja? Ein Gehorsam, das war der helle Wahnsinn. Also das Tun, was Abraham gemacht hat, das, was er getan hat. Und ich musste einfach feststellen, dass es genau das, wenn ich das gelesen habe, genau immer das war, was mich so zermürbt hat. Es hat mich zermürbt und nicht aufgebaut. Weil ich gedacht habe, ich kriege das nicht hin. Warum kann ich nicht so gehorsam sein wie Abraham? Warum kann ich nicht einfach, wenn Gott was sagt, es tun? Warum kann ich, wenn Gott sagt, tu das nicht, warum kann ich es nicht einfach sein lassen? Ich sah so in dem Abraham wie so in einem Spiegel mein eigenes Unvermögen. Ich gucke da rein, sehe den tollen Abraham und sehe mein Unvermögen und denke, ach du Scheiße, Stefan. Ja, aber es kann doch nicht sein. Gott will mich doch mit seinem Wort aufbauen und nicht niedermachen. Ja, aber wenn das doch so ist, dann muss doch irgendwas bei mir verkehrt sein. Ja, vielleicht sehe ich das ja auch nur ganz falsch. Und dann stelle ich einfach fest, dass ich unendlich dankbar sein kann dafür, dass Gott so wahnsinnig ehrlich ist. Ja? Dass er eben nicht der Superheld, den Superhelden dahin malt. Gott hat mir Abrahams Fehlverhalten nicht verheimlicht. Nämlich genau deswegen, weil er nicht will, dass ich da stehe und sage, das erreiche ich nicht. Und dann vielleicht ein heuchlerisches Leben führe, damit es wenigstens so aussieht für die anderen, als wäre ich so ein Glaubensheld. Und deswegen verheimlicht Gott auch nicht bei den anderen Glaubenshelden, was sie alles getan haben. Deswegen wird ein David dahingestellt, ein Mann nach Gottes Herzen. Nicht, weil er Ehebruch begangen hat, sondern obwohl er Ehebruch begangen hat. Und dann komme ich nochmal zu der Frage von eben, ist mein Bild von Helden vielleicht wirklich falsch? Und vielleicht deins ja auch. Und dann lesen wir im Hebräer 11, Vers 8 bis 11, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Und jetzt steht hier, durch Glauben, immer wieder durch Glauben passierte das. Abraham wurde vor Gott gerecht, aber eben nicht durch seine Taten. Und das heißt auch nicht durch den Gehorsam, sondern er wurde gerecht, durch seinen Glauben. Da heißt es, Abraham vertraute darauf, dass Gott etwas Gutes vorhat. Und dass Gott nicht nur etwas Gutes vorhat, sondern dass Gott das Beste vorhat für sein Leben. Und das ist das, was ich euch heute Morgen sagen möchte, dass Gott das Beste vorhat für dein Leben. Gott hat nicht nur irgendeinen Plan. Ja, und wir sagen manchmal, okay, ich habe noch einen Plan B, den braucht Gott nicht, weil Gott hat einen Plan A für dein Leben, der ist genial. Ja, und wenn A nicht geht, wir haben noch B bis Z, ne? Also ein paar Pläne könnt ihr noch haben. Aber Gott hat einen genialen Plan für dein Leben. Gott will etwas Besonderes für dein Leben. Er will das Beste. Da heißt es von Abraham, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Abraham hat etwas erwartet. Und diese Erwartung, die kommt aus seinem Glauben heraus. Er vertraute Gott und Gott hatte gesagt, ich habe. Und Abraham hat gesagt, okay, wenn du das sagst, dann erwarte ich das auch, dass das eintritt. Wenn Gott dir sagt, ich werde das und das in deinem Leben tun, dann erwarte, dass es eintritt. Ja? Und wenn du Gottes Verheißungen hast für dein Leben, dann glaube, dass sie eintreten. Wenn du krank bist, dann glaube, dass Gott dich gesund macht. Erwarte die Dinge von Gott im Vertrauen. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist nicht dieses, ich glaube, dass es morgen regnet. Das ist ein Vermuten. Der Glaube ist auch nicht die bloße Hoffnung, naja, es könnte sein, wäre ja schön, wenn Gott tun würde. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, eine Wirklichkeit, Realität, dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube hat auch nichts damit zu tun. Ich habe das heute Morgen noch gelesen bei Reinhard Bonnke im Andachtsheft. Er sagte, weißt du, wenn Gott ganz große Dinge in deinem Leben getan hat, er hat ein Riesenwunder getan, dann hat das mit Glauben nichts zu tun. Das war gestern. Du musst dich heute Morgen wieder entscheiden, Gott zu vertrauen. Weil sonst weißt du nicht, ob Gott das morgen, oder du weißt es ja nicht, ob Gott das morgen auch noch wieder tut. Ja, also musst du heute glauben. Es ist toll, wenn wir die Dinge mit Gott erleben. Gott baut das auf, es baut auch unseren Glauben auf. Es hilft uns auch, Gott mehr zu vertrauen. Aber es ist unsere Entscheidung. Und es war Abrahams Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und der Abraham hatte genau das erkannt. Er hat festgehalten daran. Er hat Gott vertraut. Und das war keine tollkühne Tat. Und das war auch keine tolle Leistung. Es war seine Entscheidung. Da oben hat es angefangen. Ich will Gott vertrauen. Abraham hat sich dazu entschieden, ihm zu vertrauen. Und das ist Glauben. Und deshalb ist Abraham ein Glaubensvorbild. Ich habe mir vorgenommen, so wie bei Abraham, nicht das wirklich zu sehen und nicht nur das zu glauben, was ich vor Augen sehe, sondern wirklich für das von Gott Verheißene. Ja? Gott hat dem Abraham tolles Land verheißen und deswegen konnte Abraham sagen, okay, Lot, such du aus. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, ja, das Land, was Lot gewählt hatte, das ist heute das Tote Meer. Da waren Sodom und Gomorra, die sind im Salz und im Feuer und im Schwefel umgekommen. Das war das Land. Es war böse mit seinen Menschen, die da drin lebten. Ja, das vermeintlich Gute. Abraham hat das gute Land bekommen. Und wenn Gott uns etwas verheißen hat, und das ist, sein Wort ist voll davon, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es sich erfüllt. Dass Gott es erfüllt. Sein Wort kommt nicht leer zurück, es erfüllt das, wozu er es ausgesandt hat. Und dann macht mir, und ich hoffe euch auch, macht mir Mut und gibt mir Kraft, gehorsam zu sein. Denn der Gehorsam ist nicht das, was du leisten musst, damit du von Gott was bekommst, sondern der Gehorsam ist die Folge von deinem Glauben. Wenn du Gott vertraust, dass das, was er dir gesagt hat, das Allerbeste für dein Leben ist, dann ist es leicht, gehorsam zu sein. Aber wenn du diese Entscheidung nicht triffst, wirklich Gott zu vertrauen, dann wird dein ganzes Bemühen und Ungehorsam vor Gott zu einem Krampf. Echt zu einem Krampf. Du wirst verzweifeln dabei. Du wirst dich bemühen und dich anstrengen, es wird dir nicht gelingen und du wirst traurig sein und du wirst unglücklich sein und du kämpfst und fühlst dich nicht gut dabei. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, Gott zu vertrauen, dann wird mit deinem Glauben, dann wird aus deinem Glauben ein siegreicher Kampf. Nicht Krampf, dann fehlt das R. Es wird ein toller Kampf, ein siegreicher. Und Abraham wurde, das haben wir eben gehört, aufgrund seines Glaubens gerecht. Und das Tolle dabei ist, wenn ich mir das dann so überlege, und wir leben ja nun zum Glück in der Zeit des Neuen Testaments, dann gibt es noch viel mehr Gerechte. Jeder, der Jesus Christus für sein Leben angenommen hat, als Herr, der dessen Tod und dessen Vergebung der Schuld angenommen hat, der ist gerecht. Die Bibel sagt das ganz klar, Römer 3, 22. War da richtig? Nee, ah, schon wieder einen zu weit, ne? Moment. Woher ist? Ja, ist er doch, ne? Genau, wir sind gerecht gemacht. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Also die Gerechtigkeit ist die Grundlage, der Grundlage der Glaube ist. Wenn du glaubst, bist du gerecht. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du gerecht gemacht. So wie Abraham. Gerecht, angesehen in Gottes Augen. Und so ist es deine Entscheidung heute Morgen, vor Gott gerecht zu werden. Es ist deine Entscheidung. Und wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, okay, ich habe da so meine Zweifel, ob ich irgendwie vor Gott gerecht sein kann, ob das mit meinem Leben alles passt. Dieser Zweifel ist sicher berechtigt, wenn du Jesus nicht als persönlichen Retter hast. Ja, ich möchte nicht über andere Religionen schmutzen, ganz bestimmt nicht, aber ich weiß, dass es im Islam, im Koran eine Stelle gibt, da heißt es, Allah ist gnädig, wem er will. Gott sagt, ich bin gerecht, wenn du glaubst. Das heißt, es liegt in deiner Hand. Und dann auch die Gewissheit zu haben. Dann ist es jetzt für dich heute Morgen Zeit. Und du solltest das nicht versäumen. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass jetzt Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat, gesagt, Mensch, du, dein Leben, das soll sich ändern. Ja? Ich habe Rettung für dich. Ich habe Vergebung deiner Sünden. Ich kann alles das, was in deinem Leben, ja, was dich von mir getrennt hat, das kann ich wegnehmen. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dir Mut machen, einfach heute Morgen wirklich an der Stelle zu sagen, ja, Jesus, ich will das annehmen. Ich will annehmen, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich will dir mein Leben geben. Das soll sich ändern. Ich möchte gerecht werden vor Gott. Dann möchte ich dir Mut machen, das jetzt einfach zu tun. Jetzt, in diesem Moment, ja. Vielleicht machen wir alle die Augen zu, damit dann auch keiner guckt. Ja, und du darfst einfach die Hand heben, wenn du sagst, ja, Jesus, ich möchte einfach, dass mein Leben dir gehört. Ich möchte, dass du meine Sünden vergibst. Und ich möchte, dass du mein Leben neu machst. Ja, du hast jetzt die Gelegenheit dazu. Du hast auch nachher natürlich noch die Gelegenheit, auch hinterher noch zu jemandem mit einem Namensschildchen zu kommen und für dich beten zu lassen. Aber auch wenn du gerettet bist, kann ich nur sagen, habe ich eine echte Herausforderung für dich heute Morgen. Schau mal auf die Glaubenshelden. Schau dir die mal ruhig an, auch durch die Bank die anderen, und lerne von ihnen, so wie ich von Abraham gelernt habe. Und ich möchte euch an der Stelle, ihr dürft die Augen ruhig wieder aufmachen. Ihr dürft, ja, ich möchte euch nämlich noch einen Helden vorstellen. Dich. Ja, dich. Du bist ein Glaubensheld. Ja, warum? Entscheide dich in allen Dingen, Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. Das ist das, was den Abraham ausgemacht hat. Entscheide dich, fang an damit. Und du wirst ein Held sein. Wenn du dich entscheidest, Gott zu glauben, dann wirst du ein Glaubensheld. So einfach ist das, ein Held zu sein. Und wenn du mal fällst, so wie der Abraham oder wie ich, wie ganz viele andere Christen, ihr wahrscheinlich nicht, aber dann sage ich euch, es ist keine Katastrophe. Es ist keine Katastrophe, sonst wäre Abraham kein Glaubensheld. Ja, Sprüche 24, Vers 16 sagt uns, dass der Gerechte siebenmal fällt, aber wieder aufsteht. Ein Sprichwort sagt, der Sieger unterscheidet sich vom Verlierer dadurch, dass er mindestens einmal mehr aufsteht. Ja, mehr ist das nicht. Ja, ja, wir fallen. Und das steht ja auch nicht in Sprüche, der Ungerechte fällt siebenmal. Ja, oder der Tölpel, oder der es nicht geregelt kriegt, sondern der Gerechte fällt siebenmal. Ja, aber er steht wieder auf. Und deswegen möchte ich euch einfach Mut machen, wirklich wieder aufzustehen, wenn ihr gefallen seid. Ja, ich weiß, dass der Teufel euch einfach in den Dreck treten will. Ich sage immer, er ist so ein Drecksack. Ja? Er verführt uns dazu, Gott nicht zu glauben. Dann rennt er zu Gott und klagt uns an. Dort kriegt er eine Abfuhr, weil Gott sagt, nee, gerecht in Jesu Blut. Ja, und dann kommt er zu uns. Und, oh, Mensch, Stefan, hör mal, das war aber jetzt nichts. Ja? Also da hast du aber gezweifelt. Und vergesst das doch mit deinem Glauben. Ihr kennt die Stimmen alle. Ja, glaubt sie, glaubt der Stimme nicht. Ja, wenn du hinfällst, dann steh wieder auf. Ja, wenn du so hingefallen bist, so, wir kennen das, ja, boah, und dann liegen wir da so. Und dann, kann ich euch nur sagen, steht auf, ja, Staub von den Knien klopfen, Staub von den Händen klopfen, ja, Königskrone gerade rücken und weiterlaufen. Hey, ihr seid Königskinder, ja, und wenn ihr gefallen seid, steht auf und geht weiter den guten Weg des Glaubens, indem ihr euch entscheidet, ja, Vater, ich glaube dir und ich vertraue dir, denn du bist gut. Amen.